bevor es mit unserem Podcast losgeht, ganz kurz in eigener Sache. Und zwar gibt es am 17.04. eine Premiere. Hangbar und Palfrader live vor Publikum. Zum allerersten Mal im Spiegelpalast im Wiener Prater zu Gast sind Herbert Prohaska, Christina Stürmer und Philipp Hanser. Tickets gibt's auf öticket.com. Hallo, ich bin der Robert.
Hallo, ich bin der Tom.
Und gemeinsam sind wir Hangbar und Palfrader.
No Western.
Hallo, ihr Zuckergoschis. Wir haben heute einen großartigen Gast. Meine Damen und Herren, Thomas Mraz.
Hallo.
Hallo, grüß euch. Danke für die Einladung.
Mraz heißt Morgentau. Hast du es gewusst?
Ich kenne die Variante. Also ich glaube, Mraz hätte immer behauptet, dass es Frost heißt. Frost, Kälte, Eis oder so im Slawischen. Aber ich weiß nicht, wenn du jetzt Morgentau...
Ich glaube, auf Kroatisch heißt es Morgentau.
Okay. Also ich glaube, wir haben so tschechische Wurzeln und da hätte ich immer gesagt, dass es irgendwas... Ich glaube, es ist der Weihnachtsmann im Russischen oder so, ist ja auch der Väterchen Frost, der hat auch irgendwas mit Mraz, Mrazisch, da hat Mraz... Ich weiß es jetzt nicht genau, aber...
Auf jeden Fall ein wunderschöner Name.
Ja.
So. Du bist Schauspieler und Kabarettist, darf man das so sagen? Oder bist du jetzt eher Schauspieler, bist du eher Kabarettist?
Viel schlimmere Sachen über mich gesagt worden. Aber das darfst du auf jeden Fall sagen.
Ja, ja, ja. Aber wie siehst du dich selber?
Ja, also beides auch jetzt. Ja. Also Neo-Kabarettist, würde ich sagen. Oder halt jetzt.
Du hast schon Premiere gehabt?
Ich habe Premiere gehabt, ja.
Wie heißt ein Stück, damit die Leute das auch wissen?
Mein Stück heißt Mraz First, weil es quasi mein erstes ist, sage ich immer, mein erstes Solo so richtig, aber ich habe natürlich schon ein bisschen Kabarett geschnuppert, nicht natürlich, aber ich habe schon Kabarett geschnuppert mit Nia und so, mit Nia Varane, ja, vor Jahren.
Ja.
Da warst du noch gar nicht verwirrt, glaube ich.
Ja. Nein, das ist da warst du mehr oder weniger der Sidekick vom Nia oder ist das despektierlich?
Nein, das stimmt auf jeden Fall. Nein, also es war so auch, das war auch die Intention vom Nia damals, dass ich halt da mitspiele und ihn halt möglichst störe und da war er, muss ich immer sagen, weil die Leute sagen, ja, ich bin so gut weggekommen und so. Und ich fand immer, muss ich immer dazu sagen, dass er alles zugelassen hat, ja auch. Und aus seiner wahnsinnigen Uneitellichkeit ist kein Wort jetzt.
Aber einer der großzügigsten Kollegen, die es gibt, der Herr Nia Varane. Großartig und großzügig. Wir haben vor kurzem miteinander arbeiten dürfen, zum ersten Mal.
Was, stimmt.
Ja,
darf man schon erzählen?
Bei Braunschlag, ja. Die Fortsetzung von Braunschlag. Braunschlag 1986 haben wir. Und nicht, dass ich deine Arbeit nicht schon gekannt hätte und dich nicht geschätzt hätte vorher, aber seit ich mit dir spielen habe dürfen, bin ich ein richtiger Fan von dir. Du hast das richtig, richtig sensationell gemacht. Es war ein Vergnügen, mit dir arbeiten zu dürfen.
Das ist unangenehm fast.
Ja, muss man sagen.
Gut, dass ich was mitgebracht habe. Nein, es ist,
ja, nein, es einer ist der wenigen.
Ja.
Vielleicht an alle, die demnächst von uns eingeladen werden.
Wir Geschenke mit. Was ist mit
Geschenke?
Wir haben Günter Leiner und dem netten Herrn Raff.
Ja. Der Thomas hat uns Krapfen mitgebracht. Und zwar eine Selektion von Krapfen, die ich so noch nie gesehen habe.
Ja, ja.
Nämlich mit verschiedenen Glasuren und Streuseln drauf. Vielen herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne. Stelle. Es ist ja Fasching noch. Also ich weiß nicht, wenn das ausgestaltet wird, aber es ist ja noch ist
es Fasching.
Es war Fasching. Das ganze Leben ist Fasching, was du dir fragst.
Ja, also das hat mir alles auch Urspaß gemacht bei Braunschlag 2. Ich habe ja nur einen ganz kurzen Auftritt gehabt, aber ich fand das sehr lustig, dieser Kosmos da eintauchen, in euren crazy Kosmos.
Aber ich wollte gerade sagen, also ich als Normalsterblicher, ne, der da nicht eingeladen ist bei sowas, wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja ein komplett eingespieltes Ensemble. Ne? Robert, ihr erzählt immer, du und KollegInnen, es ist wie wenn man nie weg gewesen wäre, bla bla bla, wir sind eine Familie. Du kommst da rein in den Kosmos, wie fühlt sich das an?
Ja, also in Wirklichkeit war es super entspannt, weil halt auch das jetzt niemand wirklich spüren hat lassen.
Okay.
Und mittlerweile habe ich halt auch schon zwei, drei Sachen gemacht und von dem her ist es halt auch irgendwie Arbeit halt.
Ja.
Also was immer ganz cool ist, und es war bei euch ja auch so, dass halt jetzt niemand sein Ego wahnsinnig aufs Set mitgebracht hat. Und das ist immer von Vorteil, finde ich. Und das war wirklich, also bei euch fand ich das wirklich mega geil.
Ja, das wäre vollkommen deplatziert gewesen.
Ja, schon, es ist immer deplatziert.
Nein, es ist ein Ensemble, eine Ensemble-Geschichte und das merkt man, glaube ich, halt auch beim Zuschauen.
Ja, ich glaube auch, dass das
ist. Und David Schalko schafft es halt auch immer, eine Atmosphäre am Set zu machen, die wahnsinnig entspannt ist.
Ja, das stimmt.
Wie macht man das?
Stimmt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja,
wenn ich es wüsste, würde ich es selber versuchen. Aber weil hier bei uns jetzt zum Beispiel, ne, ist super unentspannt. Da wird man durchgepeitscht. Du?
Ja. Achso. Ja. Also er muss nie, also nie was gedreht, oder? Glaube ich.
Keine Ahnungsloser. Stimme des Volkes. Ja.
Die Stimme des Volkes. Oh, des kleinen Mannes.
Ja, das erklärt, so. Das erklärt ja, das Wahlergebnisse gut. Der letzten Wahl, wenn du die Stimme des Volkes bist.
Naja, Entschuldigung.
Furchtbar. Oh je.
Ja. Aber das heißt, Nia ist schuld, dass du Kabarett machst? Kann man das so sagen?
Nein, nicht wirklich. Also dafür ist die Pause dazwischen zu lang. Ja, aber man kann natürlich sagen, ich habe mich erholen müssen von der Nia-Erfahrung. 17 Jahre lang. Aber nein, das stimmt nicht. Aber ich meine, tatsächlich war es so, der Nia hat mich da damals eingeladen und dann habe ich da mitgespielt und dann habe ich halt immer wieder mal kokettiert mit der Idee. Ja. Ein Solo zu machen und ich habe ja zwischenzeitlich auch ganz viel mit Kabarettisten zu tun gehabt, mit Gary Seidler, mit Klaus Eckler und so. Klar. Und bin ja immer irgendwie diesem Kosmos mitgeschwommen. Und jetzt war es halt aber letztes Jahr oder vor zwei Jahren eigentlich schon, habe ich den Frosch gespielt in der Fledermaus in Linz. Und da bin ich nochmals auf den Geschmack gekommen durch diesen Auftrittsmonolog, weißt du, da musste immer so. Und dann habe ich halt dann, weiß ich nicht, bei 30 Vorstellungen 18 Mal quasi geändert. Okay. Das könnte Kabarett auch sein, finde ich so. Für mich, weil ich habe davor gar nicht so einen Zugriff darauf gehabt, was Kabarett für mich sein kann. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, so, das probiere ich jetzt nochmal. Und da war mein 50er dann, letztes Jahr bin ich 50 geworden, auch nochmal so ein Kick, weil ich mir gedacht habe, okay, also wenn, war nicht jetzt. Also ich dachte immer, was wirklich blöd wäre, und das habe ich mir damals auch schon mit der Schauspielerei gedacht, ist halt so dieses, irgendwann draufzukommen, dieses, ach, das hättest du damals probieren sollen.
Apropos, ich habe dem Thomas heute schon erzählt, dass ich irgendwann einmal im Café Sperl gesessen bin. Im Café Sperl, genau. Wunderschönen Café Sperl. Ja. Und habe eine Besprechung gehabt wegen einem Projekt. Und du bist ein paar Tische weiter gewesen. Und ich habe mir gedacht, gut, dass ich ihn sehe, er ist der Richtige. Es war nach der dritten Staffel echt fett. Ich wollte mich hinter die Kamera zurückziehen, geh zu deinem Tisch und sag, du, ich würde wahnsinnig gerne, dass du Teil des echt fett Ensembles wirst. Willst du nicht meinen Platz einnehmen? Und du hast wie aus der Pistole geschossen und gesagt, na. Und sonst nichts. Ja. Nicht einmal ein Danke für das Angebot oder freut mich, dass du an mich gedacht hast.
Ich esse gerade, geh mir nicht mal Arsch.
Nein, Herr Schmiedl, nein.
Ja,
rückblickend, entschuldige ich mich jetzt dafür natürlich.
Brauchst du nicht. Damals, ich war nur wahnsinnig damals überrascht.
Damals
muss man dazu sagen,
damals warst du auch noch nicht der Ballfrader in dem Sinne.
Nein, aber ich war so überrascht, dass du dann nicht einmal eine Sekunde drüber nachgedacht hast oder gesagt hast, muss ich mal überlegen oder sowas, gib mir deine Telefonnummer, red mal drüber. Nichts von dem, sondern du hast sofort Nein gesagt.
Jetzt will ich wissen, warum.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich überlege jetzt auch gerade, ich glaube tatsächlich, also zwei Sachen. Das eine ist, glaube ich, meine charakterliche Disposition, die sich jetzt auch ein bisschen verändert hat. Also ich war damals schon noch in einer weiß ich gar nicht, jetzt nicht immer, aber manchmal dann schon sehr in einer komischen, pseudo-lustigen Direktheit, die auf andere vielleicht verletzend gewirkt hat. Das ist das eine vielleicht. Und das zweite ist halt inhaltlich, also ich muss dazu sagen, ich liebe echt fett. Also wenn ich das jetzt auch, es kommt immer wieder und auf Social Media spielen sie das alles wieder gerade hoch und so. Und dann sind manche Sachen dabei, sind einfach wirklich grenzgenial.
Also ja, so uninteressant.
Warum hast du jetzt dermaßen harsch einen Korb
Wann war
gegeben?
Das, glaubst du? Wann war das?
Nach ungefähr? Der dritten Staffel echt fett.
Das wird gewesen sein?
1997. Nein, 2006.
Ja.
Sowas.
Ja, ich weiß nicht. Ich war damals so in einem, ich spiele auch ein bisschen in diese Kabarett-Ecke wieder hinein mit dem Nia und so. Weil ich habe damals mir gedacht, wie soll ich sagen? Ich muss aufpassen, in welche Schublade ich gelegt werde. So, Habe ich damals ganz stark das Gefühl gehabt. Mhm. Und ich habe das an der Schauspielschule schon mitgekriegt. Ich war am Konz, also am MUK heißt das jetzt, bei der Ott. Ja? Und die Ott hat uns auch unterrichtet, unter anderem. Und bei der habe ich das urstark gespürt, dass die wahnsinnig darunter gelitten hat, oder sehr darunter gelitten hat, dass die halt nie die große, ernsthafte Schauspielerin war, sondern immer die lustige. So, ja? Und nachdem ich, okay, wow, interessant eigentlich. Weil du denkst, boah, Volksliebling und Volksschauspielerin und so. Ja. Und wirklich war die immer so, nein, ich habe nie die Möwe gespielt. Und dann dachte ich mir, okay, wow, da muss man halt irgendwie aufpassen. Und das habe ich damals ganz stark gehabt. Und auch mit dem Nier dann damals Kabarett, weil der Nier gesagt, komm, mach doch jetzt gleich ein Solo. Und ich sage so, na, ich will Tatort-Kommissar werden, weiß ich nicht. So,
und um mir das nicht zu verbauen,
ja,
selber.
Ja, genau. Und das, Stich, ja, das ist der Bladelustige.
Der lustige Fußbär, der irgendwie, ja.
Und das habe ich damals ganz stark gehabt. Und das war ganz sicher auch aus der Richtung, dass ich gesagt habe, ich werde sicher nicht, das ist die falsche Richtung. So,
aber lustig, dass du das Gefühl hast, weil wenn man einen lustigen Film machen will, sollte man, wenn man will, dass der erfolgreich ist, unbedingt Thomas Mraz in der Besetzung drinnen haben, weil du hast gespielt bei der unabsichtlichen Entführung der Frau Elfriede Ott, ein Film, den ich geliebt habe. Geliebt habe. Ich bin in dem Kino gesessen und mir gedacht, Wahnsinn, was die da geleistet haben. Du warst großartig in dem Film. Du hast jetzt auch bei Aufputz dies mitgespielt.
Ja, ja, ja.
Also das heißt, wenn man will, dass ein Film ein Erfolg wird, dann muss man dich besetzen.
Jein, also ich meine, so viel Selbstvertrauen habe ich dann schon auch, dass ich behaupten würde, wenn, also dass ich eine gewisse Affinität zur Komik habe. Ja, also das würde ich jetzt schon für mich in Anspruch nehmen und dass ich lustig bin, was auch immer das heißt. Aber ich wollte nicht auf das irgendwie, ich habe ganz lange versucht, nicht darauf reduziert zu werden. So.
Ja. Das heißt, du träumst davon, dass irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, Lilium wäre der Mraz der Richtige.
Lilium wäre sensationell, zum Beispiel.
Ja.
Ja, also Lilium wäre, ich liebe dieses Stück, also es ist ein Megastück, also wirklich, ja. Total, also aber auch sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera oder so. Also das war damals super, super stark. Mittlerweile ist es mir wurschter, sage ich jetzt ganz offen. Und drum auch jetzt mit dem Kabarett, ich jetzt mittlerweile denke ich mir so, ich bin auch zu alt für eine Schublade, glaube ich. Ich bin auch zu groß mittlerweile, das muss ja wirklich nehmen. Massive Schublade sein, wo ich reinpasse. Aber wirklich jetzt, ich denke mal so, mir ist wurscht jetzt. Ich mache jetzt das, was ich will.
Ja.
Und wem es interessiert, interessiert es
mich nicht. Ein Vorteil des Alters?
Vielleicht, ja, vielleicht. Also ich mache mir wirklich jetzt weniger Gedanken darüber, wie ich vielleicht in der Außenwahrnehmung dastehe als früher.
Ich sage wahnsinnig gerne, ich war zu faul, es zu googeln.
Ja.
Und das sage ich jetzt auch, ich war zu faul zu googeln, du bist Wiener.
Ach so, so meinst du jetzt.
Ja. Ja. Du bist Wiener, in Wien geboren und aufgewachsen.
Genau, ja.
Hat es dich irgendwann einmal woanders hingezogen?
Nicht wirklich. Ich bin, also nach der Schauspielschule, das war auch so, ich war fertig 2002, 2003. Und da war die Tendenz ganz stark bei uns auch so, ganz viele Leute sind nach Berlin gegangen.
Ja.
Und mich hat es überhaupt nicht.
Das muss man wollen, ne?
Ja, also, Berlin, ich bin kein Riesen-Berlin-Fan. Ich mag es ganz gern in der Dosis, finde ich. Aber ich weiß nicht. Also ich meine, ich bin da vielleicht alleine, aber mir ist es zu groß und mir ist es
eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist, von Berlin nach Hause fahren.
Na, ich mag, ja, also es ist wirklich, ich sage immer, die Dosis macht das Gift. Also ich bin dann gern dort und ich fahre auch sehr gern wieder heim. Und lustigerweise, und das finde ich jetzt wirklich ein kleines Kompliment, wenn du mal in Berlin warst und zurückkommst, merkst du, wie sauber Wien ist. So finde ich, das finde ich dann immer so, weil alle die Wiener sudern ja so gerne und dann denkst du, oh cool, eigentlich bei uns, die Mistkübel werden abgeholt und so. Jetzt gab es ja gerade diese Salzstreu-Diskussion in Berlin, weiß nicht, ob das egal.
Ja.
Aber
ja,
Oberschenkelhalsbrüche noch und nöcher und dann,
aber ich habe einen Neffen, der in Berlin lebt. Ich beneide ihn nicht.
Ich weiß, also mich jetzt damals auch gekillt, ich war natürlich ein bisschen in Berlin auch für Castings und so, aber du hast jetzt wirklich das Gefühl gehabt, dass jede Kellnerin und jeder Kellner hat gerade ein Drehbuch geschrieben oder war
alle beim Casting. Alle haben eins in der
Schublade. Wahnsinn.
Was eigentlich mache ich mir was zu viel. Ja.
Damals. Ich fand diese soziale Kälte, der Umgang miteinander, das fand ich so furchtbar. Ach, so jeder den anderen belauert und jeder ist jedem alles neidig.
In unserem Beruf jetzt oder grundsätzlich?
Grundsätzlich. Also selbst Wiener Taxifahrer sind im Vergleich mit Berliner Taxifahrern die höflichsten Charmeure.
Das ist
in Berlin mit dem Taxifahren also besser wäre es, eine Schusswaffe dabei zu haben.
Ja, ich habe eine sehr lustige Taxifahrt in Berlin gehabt, der hat einfach nur gelästert über den Flughafen. Ne? Also da habe ich gesagt, ja, das ist ja eher ein Running Gag, der Flughafen. Natürlich. Ich fand die beste Karte, die ich jemals gesehen habe, war in Berlin. So eine Ansichtskarte, stand drauf, niemand hat vor, einen Flughafen zu errichten.
Und oh, das ist gut.
So lustig.
Boah, das ist gut.
Das war eben super lustig. Ach Gott, nein, also
das heißt, hat dich nie weggezogen, nie.
Nicht wirklich, nein.
Dass du,
ich bin auf der Schule, habe ich dann in Berlin gespielt. Ah, in Berlin sage ich schon. In St. Pölten, das ist Berlin von Niederösterreich, habe ich gespielt.
Ja, ja.
da bin St. Pölten, das Berlin von Niederösterreich.
Solltest du was mit Kabarett machen?
Wow! Wow! Das ist wahrscheinlich die perfideste Beleidigung eines Ortes, die es gibt.
Ich weiß nicht. Für welchen Ort jetzt? Für Berlin oder für St. Pölten?
Für alle Beteiligten. Ja. Du kannst alle gleichzeitig beleidigen.
Ja.
Du kannst Niederösterreich beleidigen, Berlin und St. Pölten. Wahnsinn.
Ja, die perfekte Beleidigung eigentlich.
Ja, sehr gut.
Ja. Ah, herrlich. genau, er war eine Zeit lang in St. Pölten, war ich, aber da habe ich auch nicht gelebt. Bin immer in Wien geblieben, bin nie wirklich weggekommen.
Ja. Muss man auch nicht. Ich finde, wenn man schon da ist, muss man ja nicht mehr. Da ist man schon fertig, ne?
Naja, jetzt nicht mehr, glaube ich. Jetzt ist dann. Ich weiß, nein, jetzt komme ich auch nicht mehr weg. Jetzt bin ich schon zu alt dafür, dass ich wirklich noch wegkomme. Seniorenheim ziehen irgendwann wahrscheinlich. Rosenhügel oder so.
Wann sieht man dich das nächste Mal auf der Bühne?
Das ist ja eine gute Frage jetzt. Ja. Also, ich meine, ich habe laufend Termin im Niedermeyer oder so. In der
okay. In den Shownotes kann man das
in den Shownotes kann man das sehen, wie man so schön sagt, ja.
Genau.
Link in der Bio.
Genau.
Das verstehe ich übrigens nie bei Instagram.
Ich auch nicht.
Link in der Bio. Ich verstehe nicht. Das Link, immer Link in der Bio.
Du gehst aufs Profil und unter der Bio ist so ein Link, auf den kannst du draufklicken.
Ist ja viel zu mühsam.
Ja, was ist zweimal mit dem Daumen?
Mit dem Daumen klickst du?
Link in der
Bio. Ja, oder mit dem
Zeigedaumen.
Oder?
Mit dem Zeigedaumen.
Oder? Womit klicke ich? Mit dem Zeigedaumen.
Link in der Bio habe ich, habe die nie gefunden.
Ich auch nicht. Bio. Ich dachte immer was. Ja. Naja, also vielleicht bin ich auch zu unserer Generation
noch wir sind junge zu Mann. Alt. Wir sind zu alt.
System Aufzeige kann man das auch erklären müssen, ne? Was Shownotes. Dem haben wir erklären müssen, was ist ein Podcast. Dann ist es losgegangen.
Ach, ist
aber gesagt, eine Radiosendung im Internet.
Ja.
Aha, aber wie finde ich die?
Na, ich bin ja schon ein großer. Also, hört ihr viele Podcasts?
Wahrscheinlich,
ja. Ne? Ja. 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 Ein bisschen Podcast-Junkie.
Unseren höre ich viel.
Euren hörst du,
Jetzt ganzen Tag.
Ich höre nicht einmal unseren.
Wirklich?
Ja.
Ja, schaust du eigene Sachen, Robert?
Nein.
Ja.
Schaust du dir deine Sachen an? Und siehst du dich gern?
Nein. Also, tatsächlich. Also ja,
das
so,
würdest du aber auch nicht zugeben, wenn es so wäre.
Nein. Also, ich habe mich Überwindung gekostet. Also, am Anfang konnte ich das gar nicht. Jetzt mache ich es beim Kabarett und so, habe ich halt sehr viel aufgenommen und dann selber reingeschaut und dann abstrahiert. Ich denke mir dann immer, die anderen sehen nicht genauso. Dann denke ich mir, okay, gut, wenn es die anderen. Dann muss ich es auch aushalten. Aber, aber jetzt, wenn ich irgendwas drehe oder sowas, schaue ich das eher selten.
Ja.
Was ich mir ansehen werde, ist Braunschlag.
Ja, ja, okay.
Das schaue ich mir an. Aber im Normalfall nur, wenn ich muss.
Ja. Ja, also.
Weil ich sehe dann immer diese versäumten Chancen und denke mir, und dann ärgere ich mich, weil ich mich manchmal erinnern kann, da habe ich einen Take gehabt, der viel besser war als der dann verwendet wurde, der dann wahrscheinlich aus irgendwelchen technischen Gründen dann doch dem anderen vorgezogen wurde, weil dann, weißt du?
Ja, voll.
Ich
bin immer, ich habe total lustig, also meine Erfahrung ist auch oft so, dass ich mir denke, wenn ich das Gefühl habe, dass was wahnsinnig gut war, war es oft nicht so wahnsinnig gut von außen. Und wenn ich mir dachte, boah, das war jetzt,
man kann das von innen auch nicht so beurteilen, oder?
Ja, es ist total komisch. Also ich habe dann eine offensichtlich, oder für mich, ich habe ein komplett verschobenes Selbstwahrnehmungs-, Außenwahrnehmungs-, keine Ahnung. Also, und drum, oder was ich auch aufgehört habe, zumal ich mich total abgewöhnt mit einer sehr lieben Kollegin, diskutiere mit der Continuity oder sowas. Wo ich sage, ich habe es hundertprozentig mit links genommen, und sie sagt, komm bitte. Und dann stehst du wieder kommen und sagst, ja, okay, ja, dann. Dann 10 Euro. Und also, das habe ich auch aufgehört, aber ich wirklich schon Wetten verloren. Also,
ja.
Nein, das passiert mir nicht.
Wirklich?
Nein, bei mir ist es das Gegenteil. Ich sage oft, was falsch war. Ganz oft.
Ja.
Regie führen.
Nein. Ich glaube, ich
wirklich nicht?
Nein.
Warum nicht?
Nein, ich keine Ahnung.
Du wolltest doch eh hinter die Kamera bei echt fetten.
Ich habe dort auch Regie gemacht, aber das ist ein Unterschied, eine Comedy-Sendung zu machen mit Street-Comedy und eine Serie oder einen Film zu inszenieren. Das ist ja ein riesen Problem.
Vor allem kannst du auch schlecht zu der Passantin hingehen und sagen, so, das machen wir noch einmal.
Können wir noch
einmal
am Anfang?
Ja. Sie gehen jetzt noch einmal und kaufen diesen.
Nein, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Und dafür habe ich schon zu oft mit großartigen Regisseurinnen und Regisseuren arbeiten dürfen, als dass ich mir auch nur vorstellen könnte, in die Nähe der Leistung zu kommen, die die abliefern.
Wäre es für dich was?
Würde ich mir schon vorstellen können wollen.
Das heißt, das ist das Nächste, was du eroberst.
Das ist das Nächste, was ich erobere. Genau. Gut. Zu meinem 60er dann.
Ja, genau.
Nein, wahrscheinlich, aber realistischer Betrachter braucht sich den Vorlauf wahrscheinlich. Ja. Aber das, ich könnte mir das schon, also Theater und Bühne und so auf jeden Fall. Aber auch, ich weiß nicht, ich könnte mir das schon gut vorstellen, würde ich gerne mal machen, ja. Warst du nie das Gefühl gehabt, wenn du jetzt, Robert, gespielt hast oder Ding, oder auch im Buch involviert warst oder so, dass du denkst so, ach, da wurde jetzt eigentlich, ach, das hätte ich jetzt, also jetzt nicht bei Braunschlag oder bei irgendwas, wo du sagst, ach, das hätte ich jetzt schon anders gespielt, das hätte ich anders, glaube ich.
Ja, aber wie du richtigerweise sagst, das ist ein Job, von außen drauf zu schauen und die Selbstwahrnehmung ist immer falsch, wie ich drauf gekommen bin. Wenn es da jemanden gibt, der vor dem Monitor sitzt und sagt, so, das war's jetzt, das war gut, das ist genau das, was ich brauche, dann muss man diesem Menschen glauben und vertrauen. Nein, das eh.
Aber ich meine jetzt so in der, wo ich sage, so in der, weißt du, im Gefühl der Gestaltung, dass ich mir denke, ich würde gerne was erzählen oder so. Also ich glaube halt, je du ja auch, ne, also je mehr du Regie oder Richtung Produktion gehst, desto mehr Chance hast du dann, das zu erzählen, was du auch erzählen willst vielleicht. Ich weiß es nicht. Also das ist das, was ich beim Kabarett jetzt zum Beispiel wahnsinnig genieße.
Ja.
Dieses
das mag ich auch.
Also unmittelbare, unabhängige.
Ja. Ja. Und dass ich sage, was ich will,
genau,
wie ich es will, wem ich es will. Also wem ich es will, nicht, weil sonst müsste ich die Leute ja zahlen, das wäre auch deppert.
Du schon, du
ja. Ja, lauter Komparsen im Publikum. Ja. Aber dann ist immer schon voll.
Wäre auch ein relativ komisches Geschäftsmodell.
Ja. Ne? Es ist bei Fernsehshows so, dass die da halt einfach Komparsen reinsetzen.
Das es war bei der ersten Wir sind Kaiser-Aufzeichnung, war das noch so?
Ah, wirklich?
Okay. Ja, als wir den Piloten gedreht haben, da haben die Leute...
Ach so, klar, da hat es keine Fans gegeben.
Natürlich ja, nicht. Klar. Und die haben auch keine Ahnung gehabt, was da auf sie zukommt. Ja, aber
dann unbedingt rein. Ne?
Und die ersten Menschen, die drinnen gesessen sind, haben noch 7 Euro pro Person bekommen, dass sie zuschauen. Und zum Schluss, glaube ich, haben die dann über 30 Euro gekostet.
Wirklich?
Ja.
Also sowas. Die Karten?
Ja, ja.
Ah, ja, ja, okay. Ja, cool. Also ich war auch nicht so teuer eigentlich. Ich dachte mir so.
Ich weiß nicht, wie viel sie wirklich gekostet
haben. Ja. Du bist immer gratis reinkommen.
Ich habe da jemanden gekannt.
Ja. In Rubinek. Der ist mit der Bitschi-Batschi mit Rubinek.
Mit Meilenstein.
Mit Meilenstein.
Mit Seifensieder. Ja, aber was Kaiser ist aus, ne? Kaiser? Das hast du mich nie gefragt übrigens.
Ich wollte gerade sagen, hast Lust, weil er möchte sich hinter die Kamera.
Ein Thronfolger.
Du könntest das großartig. Ja? Du wärst ein großartiger Kaiser. Rasieren müsstest du dich.
Ja, das mache ich gerne.
Oder du lässt den Bart wachsen. Ja. Oder du lässt den Bart wachsen. So, dieses Backenbart.
Also das Backenbart. Bei mir, ich habe einen ganz schlechten Bartwuchs. Also das ist eh schon das Resultat aus 2 Jahren Bartwuchs in Wirklichkeit. Ich habe wirklich,
das ist dein 2-Jahres-Bart.
Das ist mein 2-Jahres-Bart. Es ist wirklich ganz schlecht. Also dann muss es weg.
Ich sage immer, ich brauche für einen 3-Tages-Bart brauche ich 4 Wochen.
Naja, so, das kenne ich.
Ich habe auch einen Bartwuchs leider. Ja, ich hätte gern so einen so richtig schönen. Da sieht der Roller was.
Wirklich?
Ja.
Ah, dann wird die ganze Zeit so reden, du wärst unerträglich.
Du sagst mir auch glatt rasiert, dass ich unerträglich bin. Was willst du von mir? Nee. Das heißt, die Zukunftsaussicht ist, irgendwann einmal dürfen wir mit einem Regisseur im Rat rechnen.
Ich weiß, wenn alles super, super cool ist und so, es gibt Ideen, aber mal schauen, wie sich das gestaltet. Also jetzt gerade ist es tatsächlich so, dass ich halt sehr noch am Schreiben und so hängen und irgendwann auch schreibe und Ideen habe und mal schauen, ob die jemanden interessieren. Es ist ja, das ist halt wirklich der große Unterschied. Ne? Also du bist halt, wenn du da jetzt irgendwas Filmisches oder auch Theater ja schon machen willst, bist halt immer davon abhängig, dass es jemand anderer auch so wahnsinnig cool findet wie du und
Ja, irgendwer mit Geld halt.
Irgendwer mit Geld optimalerweise. Aber
beim Kabarett ist das nicht so.
Beim Kabarett.
Das ist einfach, nee, klar.
Ja, bist ja schon auch abhängig, dass halt dann irgendwie ein Niedermeier sagt, ja komm, spiel doch bei uns, das ist schon super. Ja. Aber das ist halt im Vergleich zu allem anderen, ist es halt niederschwelliger,
klar, sag ich mal. Ne? Ja, und finanzier mal einen Film, allein die Fresserei, ne? Allein dieses scheiß Catering, was das kostet, wenn's.
Ich glaube, das Catering ist das günstigste, glaube ich.
Mich hat das immer wahnsinnig gemacht beim Förderungen. Einfach allein einmal an 30er nur zum Verfressen reinschreiben, das hat mich immer komplett getriggert. Und die,
Parkschlafpauschale. Man hört es nicht, aber.
Die Stimme des Volkes wollte
ich
nur sagen.
Ja, genau. Man hört es nicht, aber ich schaue den Thomas jetzt, und zwar nicht unseren Gast, sondern den Hangweiler,
bitte,
sehr böse an.
Warum?
Das soll man Hunger haben beim Hakeln, oder was? Na, wir stehen ja 12 Stunden am Set, 13, 14 Stunden manchmal.
Ich denke mal, fress daheim.
Okay, ja, wurscht. Das spricht der Produzent, jetzt hat er gerade die Produzentenkappe auf.
Ja, da wirklich,
mal runter.
Unfassbar.
Stimme des Volkes ist nicht sozialdemokratisch, möchte ich an dieser Stelle betonen.
Ja, das ist wirklich, diese Schauspieler, ja.
Diese Schauspieler? Ja. Nein, Moment, da muss ich jetzt in den Lanze brechen. Also, erstens sind ja nicht nur die Schauspieler und
ihnen. Thomas, wieso nicht Mraz und Palfrader, der Podcast?
Ja, aber jetzt, wo du es sagst.
Wer macht hier?
Geh vom Thomas, geh vom Fenster weg, Thomas. ich glaube, es ist immer urwichtig, dass am Set gut gegessen wird. Aber nämlich nicht nur für die SchauspielerInnen, aber auch für das Team.
Ja.
Das ist wirklich das Wichtigste.
Okay, macht
mit einem 30er bist du nur unten an der Untergrenze. Also da redet man
nicht von Steinreich. Österreich halt, ne?
Ja, ich habe mal in Bayern gedreht und bin mit dem Auto angereist, bin zu früh dorthin gekommen, weil ich hasse es, zu spät zu kommen. Also bin ich halt, ich glaube mal, eine Stunde zu früh dort gewesen, weil man gedacht habe, sicher. Und da hat er gerade das Catering aufgebaut. Und das wären deine Freunde gewesen, lieber Thomas.
Weil
die haben eine Wurstplatte.
Mit der Folie, schön.
Ja, ja. Die haben die Folie abgezogen von einer Plastiktasse. Ja. Da war drüber eine Folie. Und der schmeißt die Folie in den Mistkübel. Und ich habe mich gerade geschnauzt und schmeiß mein Schnauztüchel auch in den Mistkübel und sehe, dass auf der Verpackung oben steht, jetzt nur 1 Euro. Und ich denke mir, diese riesengroße Wursttasse mit 5 verschiedenen Sorten Wurst,
hey,
um 1 Euro, seid ihr deppert?
Ja,
also jeder, der an der Erzeugung dieses Dings beteiligt war, ist vom Leben beschissen worden.
Der Tom weint,
das kann
Freude,
nicht.
Glaube ich. Das ist ein Freund.
Das wäre genau.
Das war ich damals.
Ich war zuständig.
Und ich habe mir gedacht, nein, von dem Catering esse ich nichts.
Ja, aber es ist beim Drehen ja schon so. Es gibt wenige Sachen, die schlimmer sind fürs Team, als wenn das Catering mies ist. Ja. Also das drückt wirklich massiv auf die Stimmung. Weil das in Wirklichkeit der Schlüssel zu einer guten Stimmung.
Ich habe zweimal sensationelles Catering gehabt. Sensationell. Also wirklich auf Restaurantniveau. Und zwar beide Male in Südtirol.
Ah, wirklich?
Das eine Mal mit einem österreichischen Team, wo wir den Landkrimi gedreht haben in Südtirol, die es geschafft haben, ein Südtiroler Team zu engagieren, die das gemacht haben, weil sie mal neugierig waren, wie denn so ein Film abläuft.
Ah, lustig. Ja.
Und uns verwöhnt haben bis zum Abfinken. Es war großartig. Und das zweite war ein italienischer Kinofilm mit einem italienischen Team, mit einem römischen. Die haben eine eigene Pizzabäckerin mitgehabt, die 2 Wochen vor Drehbeginn angereist ist und dann in der Umgebung alle Pizzaöfen getestet hat, damit sie den richtigen Pizzaofen findet. Ja. Für jeden Tag um 10 Uhr in der Früh ist die gekommen, das war ihr einziger Job, den Teig machen und die Pizza
mega
machen. Um 10 Uhr vormittags ist weiße Pizza gekommen.
Naja.
Und die essen die weiße Pizza zum Kaffee. Und ich denke, was sind die komplett deppert? Das ist ja Wahnsinn. Die Pizza zum Kaffee.
Aber was heißt weiße Pizza? Ist nur der Teig? Oder
so? Nein, weiße Pizza. Tomatensauce,
ne? Ohne Tomatensauce. Ist nur mit
Käse. Aber schon belegt.
Nein,
nur mit Käse. Nur mit Käse.
Ah,
nur mit verschiedenen Käsesorten.
Okay.
Und es war, glaube ich, der dritte oder vierte Drehtag. Und ich habe das Frühstück versäumt im Hotel.
Das ist gekostet dann.
Und dann habe ich um 10 Uhr vormittag schon ziemlich ein Flammeau gehabt. Und ich dachte, schau, jetzt gustet es mich aber auch. Also, mal hineinprobieren.
Bring mal ein paar.
Dann gib her so ein Stückchen und kostet das. Am nächsten Tag haben sie mich um 9.55 Uhr an einen Baum gebunden, damit ich ihnen nicht die ganze Pizza wegfresse.
Abhängig. Einstiegsdroge nennt man das.
Ja, das ist das. Ja. Und ja, diese Frau war, und das Lustige ist, auf jedem Tisch beim Mittagessen, auf jedem Tisch eine Karaffe mit Rotwein.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört.
Und keiner hat niemand hat den angerührt.
Ah, wirklich?
Ja, ich habe mir gedacht, ja, super. Probieren wir mal. Und dann war ich der Einzige.
Du weißt nicht, wo er sitzt, stellst auf jeden Tisch eine Karaffe. Du weißt nicht, wo er sich hinsetzt.
Nein, ja, in Frankreich macht es das auch.
In Frankreich habe ich das schon mal gehört. Dass
ja, sie sogar auch gewerkschaftlich vorgeschrieben.
Aber ich habe mal ein lustiges, ich weiß nicht, ob das stimmt, auf Instagram so ein Dings gesehen, dass in Frankreich, glaube ich in den 50er, 60er Jahren, in einer Schule noch den Kindern wurde ja Rotwein verabreicht.
Weil? Damit es
Franzosen sind. Nein, ich weiß nicht, weil es halt damit die...
Um sie gleich, also angeblich,
ich weiß nicht, stimmt, wenn nicht, ist es gut erfunden.
Ich kann mich erinnern, als kleines Kind, da war ich so 4, 5 Jahre alt, da war ich in Südtirol und aufgepasst auf mich haben meine Urgroßmutter, meine Großtante und meine Großmutter. Und ich bin mit den drei Damen zu Hause gewesen und vor dem Schlafengehen habe ich ein kleines Glasl Rotwein bekommen, damit ich gut schlafe.
Ja. Perfekt.
Und
ja.
Siehst du, also überhaupt keine Konsequenzen.
Es, ja, null.
Ja, es ist trotzdem alles, was aus dir geworden.
Es ist mit dir geworden.
Ich lebe es hin, aber sonst geht's mir gut.
Ja, wahrscheinlich.
Nein, aber stimmt. Also auch in Frankreich, glaube ich, ist der Weinkonsum ja rückläufig, weil die Jungen nicht mehr so viel trinken.
Überall.
Aha, okay. Überall.
Ja. Trinkst du vor dem Auftritt?
Nein. Also was? Nein, nicht viel. Also manchmal, nein, aber jetzt nicht wie dass ich sage, jetzt brauche ich ein Bier oder sowas. Nein, überhaupt nicht. Aber manchmal, nein. ich esse auch nicht. Oft ist es das, man isst ja dann vor der Vorstellung. Und das vermeide ich auch, lustigerweise.
Ja.
Also da habe ich schon negative Erfahrungen gehabt, dass man dann auf der Bühne sitzt und so, Also ich vermeide
das. Also vor der Vorstellung trinke ich nichts. Also keinen Alkohol, meine ich. Aber in der Pause, so ein Seiterl.
Ja, eben, so ein kleines Bier ist schon ab und zu.
Und nach dem Auftritt noch ein Seiterl und vielleicht ein zweites auch noch, das ist schon schön.
Wir sind ja keine Chorknaben, nennen also nachher, nein, aber jetzt nicht so, dass es gibt kein Ritual jetzt in dem Sinn.
Okay. Nein. Sonst irgendwelche harten Drogen oder so?
Ja gut, das Normale halt. Ne?
Ja. Klar. Ja. Das ist, wie willst du Theater spielen?
Nein, weil sonst geht ja die erste Halbzeit unter einer Stunde
nicht aus. Wie hat dein privates Umfeld eigentlich reagiert, als du gesagt hast, dass du diesen Beruf ergreifen willst?
Entspannt. Also wirklich total entspannt. Meine Eltern waren, ich war schon relativ alt für einen angehenden Schauspieler. Ich war erst mit 23, 24 dazu durchgerungen. Ja. Und da war es eigentlich kein Thema mehr so richtig. Die haben gesagt, ja, dann probierst du es halt. Ja. Wahrscheinlich fix damit gerechnet, dass ich wieder zu Hause einziehe, aber das war auch jetzt kein Hinderungsgrund.
Was wäre der Plan A gewesen?
Na, mein Plan A, ich habe eine Ausbildung im grafischen Gewerbe. Oh ja. Und ich habe immer gewusst, und ich habe auch gearbeitet schon in dem Bereich und so. Und dann dachte ich mir, ich probiere das mit der Schauspielerei noch. So mit 25.
Was grafisches Gewerbe? Als Grafiker? Als Werbegrafiker?
Gebrauchsgrafik würde ich sagen. Ich habe ursprünglich Reproduktionstechniker gelernt. Ja, das ist halt alles, was vor dem Druck ist, in der Druckvorstufe, so. Alles damals noch sehr analog, 92 bis 95.
Okay.
Und dann habe ich gearbeitet. Und dann hat sich der Beruf massiv verändert durch Computer und so. Ja.
Digitales Proof ist weggefallen.
Genau, ja, das ist gekommen erst.
Gekommen und dann weggefallen.
Genau. Und dann habe ich auch so bei einer coolen Firma gearbeitet, eigentlich so als Inhouse-Grafiker und die ganzen Broschüren dort gemacht und produzieren lassen und so. Ja. Und dachte mir aber trotzdem, ich probiere das mit der Schauspielerei noch. Und das ging dann relativ knaller Fall, weil ich habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht und dann gesagt, ja, Sie können anfangen. Und eine Woche später beginnt es und dachte mir, okay, war steil oder so. Ja. Und habe halt gekündigt, das war alles über so. Es war sehr turbulent damals. Ja. Aber
das heißt, du machst dir deine Plakate selber?
Genau, ich mache mir das alles
praktisch selber.
Ja, das ist da zumindest ein bisschen was, kann man sich sparen, ja.
Ja, klar.
Das heißt, wenn ich mein Plakat machen für mein nächstes Programm, komme ich gerne zu dir Ranzen.
Mach mal einen Preis.
Was ist der letzte Preis?
Dome, mach mal einen Preis.
Da hat sich ausgezahlt.
Ne?
Ja, da ist ein Anbahnungsgespräch. Ja. Sehr gut.
Nein, ich vertraue dem Klaus Mitter.
Das sehr gut. Nein, es ist halt wirklich, ich mache das immer noch gern, auch so nebenbei, manchmal so Jobs und so. Und das war quasi der Plan A.
Ja.
Wenn das mit der Schauspielerei wirklich gar nichts wird, würde ich immer noch in irgendeiner Form Grafiken, ist es ein Verb? Nein, kann man nicht sagen.
Gestalterisch
tätig sein. Dankeschön. Ja. Ach, du kannst mit Worten. Du hast das einfach...
Geil
hat das.
Was hast du gelernt eigentlich?
Ich bin Hotelkaufmann.
Ah ja. Hotelkaufmann?
Ja.
Monopolist. Ist es ein Monopoly-Spiel? Professioneller Monopoly-Spiel.
Er tauscht 4 Häuser gegen ein Hotel.
Ja, genau.
Wenn ich 4 Häuser hätte, würde ich nicht das Sitzen.
Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank fürs Kommen.
Thomas, vielen Dank. Dankeschön.
Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Bussi. Toi, toi, toi. Bussi.
Baba.